Wir stehen momentan in einer Predigtserie und zwar heißt die Das Reich Gottes ist ... Das Reich Gottes ist ... Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern es ist Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist. Und wir haben darüber gesprochen, das steht in Römer, im Römerbrief, dieser Vers. Und für die, die jetzt nicht da waren, denken sie so, okay, was bedeutet das? Hört euch die Predigt nachher. Und nicht nur das, sondern ich möchte schon ein bisschen was dazu erklären. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, bedeutet, dass es nicht darum geht im Reich Gottes, was ich alles darf und nicht darf. Ja, darf ich diese Filme anschauen, darf ich jenes anschauen, darf ich das machen, ist Netflix erlaubt oder nicht erlaubt? Wisst ihr, uns ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich für uns. Und auch, um was es noch viel mehr geht, es geht nicht zu sehr darum, was ich alles darf und nicht darf, was ich essen darf, was ich nicht essen darf, sondern es geht viel mehr um den Nächsten. Ne, wie fühlt der sich damit? Und dieser ganze Vers ist in dem Kontext geschrieben worden, wo Paulus zu den Juden, Christen und zu den Griechen oder beziehungsweise den Christen aus den Nationen gesprochen hat. Weil die Juden, die haben sich nach wie vor an das Gesetz gehalten und haben Schweinefleisch gegessen. Also dem Gewissen nach hat der Jude, wenn er Schweinefleisch essen würde, würde er dem Gewissen nach sündigen. Und es wäre falsch für ihn. Während wir jetzt unseren Schweinebraten essen können, unser Schäuferle essen können, ist überhaupt kein Problem für uns. Wir fühlen uns gar nicht schlecht dabei. Ja? Aber wenn jetzt hier ein Jude mit mir zusammen am Essenstisch hockt, dann sollte ich vielleicht auf den Schweinebraten verzichten. Nicht, damit ich ihm irgendwie ein Anstoß bin. Und da müssen wir eben darauf achten, dass das Reich Gottes mehr ist als nur Äußerlichkeiten, sondern das Reich Gottes ist etwas, was das Herz angeht. Heute möchte ich über was anderes sprechen. Und zwar, das Reich Gottes ist ein Schatz und ist eine Perle, ein kostbarer Schatz und eine kostbare Perle. Wir lesen es in Matthäus Evangelium, ich lese mal kurz vor, und zwar Kapitel 13 von Vers 44 bis 46, wenn du die Bibel dabei hast, kannst du es aufschlagen, aber ansonsten schau einfach nach vorn, da wird es eingeblendet und da steht Folgendes: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte die Perle. Und letzte Woche habe ich ein bisschen definiert, was das Reich Gottes ist. Ich will das nochmal wiederholen. Es sind vier konkrete Punkte. Das Reich Gottes ist nicht irgendein Bereich hier auf der Erde, also es ist nicht so, oder irgendein Gebiet auf der Erde. Es ist nicht so, dass das Reich Gottes in Israel ist und nicht hier ist. Ja, also dürft ihr nicht missverstehen. Ja, oder, ja genau, dass Nürnberg Reich Gottes ist und Fürth auf jeden Fall nicht. Fürth ist das Reich des Satans, mein Spaß. Und deswegen müssen wir die Fürther retten. Ja, deswegen sind wir auf der Nürnberger Seite. Okay, das Reich Gottes ist nicht ein Gebiet auf der Erde, sondern das Reich Gottes ist die Herrschaft Jesu Christi. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Jesu Christi. Wo Jesus herrscht, Jesus, der König ist, wo er herrscht, da ist auch sein Reich. Wo er seinen Fuß setzt, dort ist Reich Gottes. Also ist das Reich Gottes nicht ein Gebiet auf dieser Erde. Es ist nicht so, dass all die Plätze, die Jesus zu seinen Lebzeiten besucht hat, jetzt alles Reich Gottes ist und er ist ja nie nach Deutschland gekommen, also ist Deutschland nicht Reich Gottes, es ist nicht damit gemeint, sondern Jesus kommt in Herzen hinein. Er ist irgendwann mal in mein Herz hineingelaufen. In dem Moment, wo er in mein Herz hineingelaufen ist, wurde mein Herz zum Reich Gottes. Ja, es ist, weil jetzt, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus zu mir kam, nicht mehr ich regiere über mein eigenes Leben, sondern er regiert. Das ist Reich Gottes. Dann, das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes in und durch die Erlösung und nicht die allgemeine Herrschaft Gottes. Also wir dürfen nicht so denken, weil Gott herrscht ja eigentlich über alles. Ja, er hat alles geschaffen und alles ist ihm untertan. Jeder Engel steht unter der Herrschaft Gottes, jeder Dämon steht unter der Herrschaft Gottes, der Teufel steht unter der Herrschaft Gottes, alle Menschen, alles, alle Schöpfung, alles steht unter der Herrschaft Gottes. Aber die Herrschaft Gottes, was damit gemeint ist, Reich Gottes, ist nicht der Teufel, ja, weil der steht ja auch unter der Herrschaft Gottes, aber es ist nicht der Teufel, sondern die Herrschaft durch die Erlösung. Also da, wo du befreit worden bist von Sünde, befreit worden bist von Schuld, da ist Reich Gottes. Nicht weniger, nicht mehr. Es gibt viele Leute, die alle möglichen Ideen über das Reich Gottes haben und richtig ganz coole Ansätze und so. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Wenn du errettet worden bist, wenn Jesus dich gerettet hat, du warst gerade im sinkenden Meer der Sünde und er holt dich da raus aus diesem Sündenmeer, dann hat er dich gerettet und dich von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts gebracht. Reich Gottes. So, der dritte Punkt ist, das Reich Gottes ist Gegenwart und Zukunft. Also es ist nicht so, dass das Reich Gottes mal war und nicht mehr ist, sondern das Reich Gottes ist jetzt hier und anteilig schon in deinem Herzen. Aber das Reich Gottes ist auch ein Reich, in das wir hineingehen werden in der Zukunft. Sprich, wenn ich morgen, hoffentlich nicht, Gott bewahre, aber wenn ich morgen sterben sollte, ja, dann werde ich in das Reich Gottes hineinkommen. Und dann ist es wirklich ein himmlisches Reich, das sich nicht nur in meinem Herzen manifestiert, sondern dann komme ich da wirklich rein. Ich verlasse diese Erde und ich komme in diese Dimension des Reiches Gottes. Der Unterschied zwischen dem Reich Gottes der Gegenwart in meinem Herzen und dem Reich Gottes der Zukunft ist, dass das Reich Gottes der Gegenwart nur anteilig da ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es ist unser Gebet, dass das immer stets auch geschieht. Aber mit meinem Verhalten und mit meinen Fehlern und Macken werde ich nicht immer Reich Gottes hier auf die Erde bringen. Das kann ich gar nicht. Also es ist anteilmäßig da, aber die Fülle dessen werden wir noch erleben. Und das müssen wir auch verstehen. Also das Reich Gottes ist auch ein Ort, wo wir noch hinkommen werden, wo es keine Tränen mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, wo keine Sünde ist. Du musst dir vorstellen, ein Ort, wo alles, was du momentan empfindest, das gibt es dort nicht. Weil alles, was du empfindest, hat zu tun mit Vergänglichen, hat zu tun mit Unvollkommenen. Alles, was du empfindest in deinem Leben, der ganze Schmerz, alles, was so täglich eigentlich wir spüren. Also es ist unvorstellbar, was uns da erwartet. Ein Reich, wo all das nicht mehr existiert. Kein Streit, kein Beziehungsstreit, nichts dergleichen. Freundschaft, und zwar die reinste Form von Freundschaft. Das ist auch Reich Gottes. Dann viertens, einfach nur noch mal kurz zur Erklärung, Reich Gottes ist auch gleichzeitig das Reich Christi und das Reich der Himmel ist alles dasselbe. Ja, früher haben die Juden, oder auch heute noch, für die Juden ist der Name Gottes ein sehr heiliger Name, der ist so heilig, sie wollen ihn nicht einfach so benutzen. Ne? Und deswegen haben sie oft den Namen Gottes ersetzt mit Himmel. Deswegen das Reich Gottes, das Reich der Himmel, einfach aufgrund der Ehrfurcht vor Gott. So, was lernen wir heute durch den Text? Also diese vier Punkte sind grundlegend wichtig, damit wir auch den Text richtig verstehen. Was lernen wir heute durch den Text? In Vers 44 und 46 steht, das Reich Gottes ist ein Schatz bzw. eine Perle. Jetzt stellt sich uns die Frage, warum ist Gottes Herrschaft in deinem Leben so kostbar und wertvoll? Was macht das Reich Gottes zu etwas, das so kostbar ist, dass alles andere nichts wert ist im Vergleich zu dem, was du bekommen kannst? Wenn der allmächtige und allwissende Gott, der über alles regiert, in dein Herz einzieht, dann heißt es schon was. Und ich glaube, wir müssen wachsen in der Erkenntnis dessen, was das bedeutet. Stell dir mal vor, der Gott, der alles geschaffen hat, der alles Wissen gepachtet hat, der die vollkommene und reinste Form der Liebe ist, der absolut heilig und perfekt ist. Und normalerweise kann sich keiner Gott nahen, jeder, der sich Gott nahen würde, ohne dass er wirklich frei ist von Fehlern und Sünde, würde tot umfallen. Ich bin heute ganz direkt zu euch. Wenn du ohne Christus, ohne Vergebung, heute Gott begegnen würdest, und zwar von Angesicht zu Angesicht, du würdest verbrennen in seiner Gegenwart. So heilig ist er. Also ich möchte es betonen heute, weil sonst werden wir niemals verstehen, warum es so wertvoll ist, Christus im Herzen zu haben. Ihr müsst euch vorstellen, in jeder anderen Religion ist Gott ganz, ganz, ganz weit weg. Ist Gott ganz, 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 ganz hoch hinaus. Ist, ist Gott ein Wesen oder eine Person oder eine Kraft oder was auch immer, wie die Menschen es auch immer nennen. Aber es ist jemand oder etwas, was nahezu unerreichbar ist. Und deswegen versuchen so viele Menschen, seien es Hinduisten, seien es Moslems. Jetzt haben wir letztens die Zeugen Jehovas auf der Straße getroffen. Und da haben wir über Heilsgewissheit gesprochen. Da habe ich gesagt, und seid euch sicher, dass wenn ihr morgen sterbt, ihr in den Himmel kommt oder ins Paradies kommt. Haben sie gesagt, wir haben eine Hoffnung, aber sie haben keine Gewissheit. Leute, wir müssen uns vorstellen, dass alle Menschen dieser Welt alles versuchen und alles geben und so viel machen wie möglich, um ihm nahe zu kommen. Ein Moslem würde zu Gott niemals Vater sagen, weil das nicht die Art der Beziehung zwischen einem Moslem und Allah ist. Sondern er ist Gott für ihn, er ist ein Herrschaftswesen für ihn, aber er kann sich ihm nicht wirklich nahen. Und ich glaube, wir müssen das verstehen und immer wieder neu betonen, dass wir auch verstehen, warum das so wertvoll ist, dass Jesus Christus eingezogen ist in unser Herz. Weil wenn wir diese Seite nicht verstehen, ist es halt etwas so, ja klar, Jesus ist bei mir. Wisst ihr, ich habe damals auch, als ich bin ja als Christ groß geworden, meine Eltern sind Christen und war immer in der Gemeinde irgendwie und ich habe wirklich das nie so richtig wertgeschätzt. So, naja, ich bin halt der Christ, ich habe halt Jesus in meinem Herzen, schön, cool, ist eine nette Sache, ja, wir beten an, machen Lobpreis, müssen auch ab und zu mal was geben und nett sein zueinander, das ist sowas und am besten keine Sünden machen, ja, nichts Böses machen, nicht lügen, nicht stehlen, nicht den Benni ärgern und also viele Verbote eigentlich, ja. So, das war für mich Christsein. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was es wirklich bedeutet, Christus im Herzen zu haben. Und ich habe das so als normal genommen, so selbstverständlich. Ja, yeah, ich komme in den Himmel, müssen wir uns noch taufen lassen. Habe ich mich mit 12 taufen lassen. Dann habe ich eine Woche lang gedacht, wow, ich bin heute gestorben in Christus. Und jetzt lebe nicht mehr ich, Manuel, sondern Christus in mir. Und dann habe ich eine Woche lang, wirklich, ich habe richtig auf Sachen verzichtet und ich war total selbstlos. In der zweiten Woche hat es sofort aufgehört. Und alles ist wieder so normal geworden. So, wow. Ja, Jesus, wuhu. Und er ist der Gott, der alles hat, alles geschaffen hat, der alles weiß. Und stell dir mal vor, dieser Gott ist für dich. Wer kann da noch gegen dich sein? Deswegen sagt die Bibel, wenn Gott einzieht in dein Herz, wenn Jesus kommt und auf einmal dein Herz zum Reich Gottes wird, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge, Böses, Gutes, Schmerzhaftes, alles, Krebs, alles, völlig egal, was für eine Krankheit du hast, völlig egal, was dir widerfährt an Schmerz, alles wird dir zum Besten dienen. Jetzt ist es völlig verrückt für uns im Kopf, wie kann mir Böses zum Besten werden? Aber ich sag dir mal eins, wenn ich heute an Krebs sterben sollte, dann werde ich bei Gott sein. Und dann hat das mir zum Besten gedient. Wusstet ihr, dass Paulus gesagt hat, für mich ist Sterben Gewinn? Für mich ist Sterben Gewinn? Wie kann man sagen, dass Sterben Gewinn ist? Du verlierst alles. Aber er hat gesagt, für mich ist Sterben Gewinn. Und ich möchte heute sagen, egal was für eine Krise du in deinem Leben durchlebst, ob es Krankheit ist, ob es Verletzung ist aufgrund von Beziehungen, dass Leute dich verraten haben, betrogen haben, was auch immer es ist, diese Dinge, wenn du mit Gott zusammen bist, werden dir zum Besten dienen. Warum? Weil Gott für dich ist und nicht gegen dich. Und er ist der Größte und der Beste und der Stärkste. Er ist dein Gott und er kann alles benutzen, um es dienlich zu machen für dich. Warum ist es so? Weil wenn wir Gott in unserem Leben haben, reagieren wir anders auf die Dinge. Wir fangen sofort an, anders zu reagieren. Ich möchte gar nicht wissen, wie mein Leben ausschauen würde, wie es ausgeschaut hätte, wenn ich ohne Gott gelebt hätte. Wenn ich durch all die schlimmen Sachen meines Lebens ohne Gott gegangen wäre, meine Reaktion wäre eine ganz andere. Wahrscheinlich wären viele von uns heute sogar, auch wenn vielleicht du noch gar nicht so lange lebst und vielleicht noch nicht so viel erlebt hast, aber glaub mir, viele von uns wären heute bitter, verletzt und es würde unsere ganze Zukunft negativ beeinflussen. Aber weil Gott für uns ist und weil uns alle Dinge zum Besten dienen werden, können wir anders reagieren und wir können durch die Probleme mit Gott gehen. Also das Problem ist, dass heute oft gepredigt wird in Gemeinden und vor allem auch zu Jugendlichen, hey, Gott gibt dir Reichtum, Gott gibt dir Gesundheit, Gott gibt dir dieses, Gott gibt dir jenes, Gott beschenkt dich durch und durch. Wisst ihr, was wir machen? Wir geben falsche Versprechungen. Und dann, wenn Leute sich bekehren, sagen sie, Jesus, ich nehme dich, weil du mir das geben kannst, weil du mir das geben kannst, weil du mir das geben kannst. Was wir machen ist, wir wollen Jesus wegen der Gabe, aber wir wollen eigentlich gar nicht den Geber. Und wisst ihr, was das ist, wenn du die Gabe höher achtest als den Geber? Das ist Götzendienst. Wenn man es mal ganz klar und krass ausspricht, wer die Gabe höher achtet als den Geber, der tut Götzendienst. Warum? Weil es eigentlich im Endeffekt nicht um Gott geht für dich, sondern um dich selbst. Gott, ich nehme dich, damit du mir ein besseres Leben geben kannst. Gott, ich nehme dich, damit ich gesund sein kann. Gott, ich habe so viele Wege probiert, um glücklich zu werden und alle Wege haben nicht funktioniert. Probieren wir es halt mal mit Jesus, vielleicht kann er mich glücklich machen. Aber das Ziel deines Lebens ist dann, dass du glücklich bist. Dass du groß gemacht wirst und nicht Gott groß gemacht wird. Also müssen wir verstehen, wie wertvoll es ist, Jesus ins Leben zu bekommen. Und wisst ihr, was David gesagt hat, der Psalmist David? Er hat gesagt, hey, mir kann alles genommen werden, alles, ich kann alles verlieren, aber eines bleibt mir gewiss und das ist Gott, Gott selbst, er ist mein Erbteil. Er ist der, den ich niemals verlieren werde. Und Leute, Reich Gottes, diese Perle, von der wir sprechen, dieser Schatz, von dem wir sprechen, ist Gott selbst. Wenn du ihn hast, oder wenn du ihn haben willst, dann muss es dir wert sein, dass du alles andere für nichts erachtest, alles andere verkaufst. Das ist jetzt der zweite Punkt. Was bedeutet alles zu verkaufen? Wir sehen, dass dieser Kaufmann alles verkauft hat, um diese Perle zu bekommen. Und wir sehen, dass dieser Mensch alles verkauft hat. Und ich möchte hier betonen, in Vers 44, in seiner Freude, sag mal alle Freude, in seiner Freude geht er hin und verkauft alles. Freude ist hier sehr ausschlaggebend. Also er verkauft alles, was er hatte. Im Prinzip alles, was du besitzt. Stell dir das vor, alles, was du besitzt, du gibst es, dafür kriegst du das Reich Gottes. Und jetzt sagt der, das ist ein gutes Tauschgeschäft. So, und alles, was du gerade ausgetauscht hast, du hast es mit Freude getan. Das ist ganz wichtig. Also sprich mit anderen Worten, die Herrschaft Jesu Christi kam in dein Leben und sie kam und dir war es so wichtig, dass du alles andere verkauft hast. Was will uns jetzt der Text hier sagen? Bedeutet es jetzt, dass du dir das Reich Gottes, dass du dir Erlösung, Errettung kaufen kannst? So, ey, ich habe ein paar Tausender schon gespart auf der Seite, ich habe ein Erbe von meinen Eltern bekommen. Das werde ich jetzt investieren in die Gemeinde. Ich werde eine große Spende machen, damit ich das Reich Gottes bekomme. Ja, steht hier drin. Der Kaufmann, der hat alles verkauft und hat es bekommen. Also ich kann es kaufen. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus hier gemeint hat mit dem Gleichnis. Oder was bedeutet das, dass wir einfach das Reich Gottes verdienen können? Ich glaube nicht. Sondern es geht hier darum, dass der Mann alles verkauft hat, alles, weil er es wollte, nicht weil er es musste. Also es geht hier um diesen Willen, um dieses Verständnis. Ich will alles verkaufen. Ich will alles geben. Ich will es tun. Nicht ich muss es tun, um es zu bekommen, sondern ich bin bereit, es zu tun. Das bedeutet mir, wenn es darum geht, Gott zu haben, Gott ist mir so, so, so wertvoll, dass mir alles andere egal ist. Und ich gebe es mit Freude hin. Ich sage, Gott, nimm's hier, nimm alles. Ich will es dir geben, ich möchte nur dich. Und heute denkst du dir so, okay, gut, was ist denn eigentlich alles? Was ist das, was ich ihm geben soll? Was kann das sein? Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, wo Paulus das nochmal ein bisschen verdeutlicht. Und zwar Philipper 3 von Vers 7 bis 8. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Also, wir sehen hier diese Worte, Gewinn, Verlust. Und dann Größe der Erkenntnis Christi und wegen dem erachte ich alles andere als Verlust. Und jetzt geht er sogar weiter, ich habe alles eingebüßt und es als Dreck erachtet, um Christus zu gewinnen. Was für ein krasser Typ. Und ich möchte jetzt mal mit euch alles definieren. Alles ist alles, okay? Das bedeutet Gutes und Schlechtes, alles. Alles ist mir egal, ich erachte alles als Verlust. So. Und Gewinn ist Gutes im Leben. Wie wir hier in Vers 7 lesen, aber was auch immer mir Gewinn war, das, was mir Gewinn war, um Christi willen habe ich es für Verlust geachtet. Was ist für dich Gewinn? Ich möchte dich heute ganz konkret fragen. Denk mal drüber nach, was ist für dich Gewinn? Was ist gut in deinem Leben? Was läuft richtig gut? Wo sagst du, hey, davon profitiere ich wirklich? Wenn ich heute euch sage, was für mich Gewinn ist für mich meine Frau, die Blanka. Absoluter Gewinn. Das war der Checkpot schlechthin in meinem Leben. Ja? Ich habe sie kennengelernt und ich habe mir gedacht, womit habe ich das verdient? Das ist ein echter Gewinn. Ja, meine Ehe ist ein Gewinn. Meine Beziehung mit ihr ist ein Gewinn. Ich habe so viel von ihr profitieren dürfen. Es war mir ein echter Gewinn, diese Beziehung. Jetzt gehe ich mal noch ein bisschen weiter. Benni, das habe ich dir noch nie gesagt. Selbst du bist mir ein Gewinn. Oh. Hey. Ja, auch meine Family ist mir ein Gewinn. Meine Familie, mein Vater, meine Mutter, die sind mir alle ein Gewinn. Was würde ich machen ohne die? Ja, manchmal, es gibt Momente im Leben, wo man sich so denkt, oh Gott, warum hast du mich mit diesen Leuten zusammengestellt? Ja? Und du raufst dir die Haare und wir alle kennen das. Ja? Aber wenn du mal einfach auf deine Family schaust, ey, das ist eigentlich ein echter Gewinn. Come on. Ja, egal, was da für Dinge passiert sind, wenn du es allgemein betrachtest, ist es ein Gewinn. Für mich ist es so. Und wenn ich dann schaue, so auch hier Pastor sein zu dürfen in der Gemeinde, mein Job ist mir ein Gewinn. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin sehr dankbar. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich hierher gesetzt hat. Und ich glaube, auch du, Art, schon kannst sagen, dass dieses Studium in Erlangen, ja, die Doktorgeschichte da, dass das ein Gewinn ist für dich. Absolut, oder? Dort da in Siemens zu arbeiten, ist ein Gewinn, ne? Ja, genau. Und ich glaube, viele von euch, ihr könnt sagen, hey, das ist mir ein Gewinn. Es ist ein Gewinn, dass ich meinen Bachelor geschafft habe. Es ist ein Gewinn, dass ich eine Schule besuchen durfte. Es ist ein Gewinn, dass ich Essen auf dem Tisch habe. Es ist mir ein Gewinn, dass ich Wohlstand habe. Amen. Es ist ein Gewinn, Leute. Das ist alles sehr, sehr gut. So, und jetzt, wenn wir das alles hier sagen, was Gewinn ist, Hobbys, Fußball, ey, die Weltmeisterschaft, ein Gewinn. Die kommt jetzt. Euch liebe es, vor allem wenn dann Deutschland gewinnt. Ja, und dann feiern wir wieder alle. Und dann feiern auch die, die keine Ahnung von Fußball haben. Hauptsache, sie feiern mit. Ist doch ein Gewinn. Ja. Ist mal so nochmal eine ganz persönliche Geschichte. Ein kühles, gutes Radler ist mir ein Gewinn. Könnt ihr dazu Amen sagen? Ja. Für manche Leute, nicht für jedermann, ist sogar ein gutes Buch ein Gewinn. Ja? Für manche ist es der größte Verlust ever. So, und jetzt, wenn du das mal alles zusammennimmst, was ich gerade gesagt habe, die volle Ladung dessen, und das alles, hat Paulus gesagt, ist mir im Vergleich zu Christi ein absoluter Verlust. Nichts. Nichts. Stell dir mal vor, von dir wird erwartet, das alles zu opfern, das alles zu tauschen. Ich tausche das alles ein, was mir Gewinn ist, um Christus zu bekommen. Ich möchte heute nicht sagen, dass du es tauschen musst, aber wärst du bereit oder ist dir Jesus Christus so viel wert, dass du es tauschen würdest? Das ist doch die Frage. Willst du Jesus so sehr, dass du sagst, diese ganzen guten Dinge, all diese gewinnbringenden Dinge in meinem Leben werden mich nicht an Jesus hindern. Und ich habe mir die Frage oft gestellt und es zerreißt mein Herz. Und ich bin ehrlich, ich bin oft ehrlich zu Gott und ich sage, Gott, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ob ich meine Frau aufgeben könnte, ob ich meine Familie aufgeben könnte. Wisst ihr, zu sterben für Christus bedeutet, vieles aufzugeben. Stell dir mal vor, Gott beruft dich heute in die Mission und du weißt, dieser Missionseinsatz würde bedeuten, dass du alles verlierst, was dir lieb und wichtig ist. Und du hast jetzt die Wahl, du kannst ein schönes Leben, bis du 80 bist, in Deutschland leben, oder du gehst in die Mission und mit der Gefahr, dass du eventuell in dem nächsten Moment wegen Jesus Christus stirbst. Ist der Jesus und sind dir die Menschen so viel wert, dass du das alles, was dir Gewinn ist, eintauschen würdest? Und ich erwarte heute keine Antwort von euch, aber ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Und die Frage ist, wie komme ich dazu? Wie komme ich an den Punkt, dass mir das alles, dass ich das sogar wie Dreck erachte, damit ich Jesus gewinnen würde? Wie komme ich dahin? Ich glaube, der Paulus sagt hier etwas sehr Wichtiges. Er sagt hier, es ist die Erkenntnis. Ich lese es nochmal vor, Vers 8. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und ich möchte hier mal auf dem Punkt Erkenntnis stehen bleiben. Was, wisst ihr was? Christus ist für dich jemand anders als für mich. Ist für einen Mann oder eine Frau, der traditionell immer in den kirchlichen Gottesdienst geht, katholische Kirche, und so wenig mit Christus zu tun hat, seine Erkenntnis ist eine andere als vielleicht deine Erkenntnis. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir müssen wachsen in der Erkenntnis von dem, wer Christus Jesus ist. Nur wenn wir wirklich wachsen in der Erkenntnis von dem, wer Christus Jesus ist, nur wenn wir wie Paulus sagen können, ey, Gott ist so groß, Gott ist so herrlich, Gott ist so schön. Ich verstehe jetzt, alles andere ist mir Verlust, ich will ihn. Es ist nichts, was du studieren kannst, es ist nichts, was du erlernen kannst. Es ist etwas, was dir gegeben wird, offenbart wird. Wie kommst du zu dieser Offenbarung, indem du dich der Gegenwart Gottes aussetzt? That's it. Nicht mehr und nicht weniger. Du musst mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist Reich Gottes, ihr Lieben. Diese Perle zu bekommen, hab Gemeinschaft mit Gott. Und zwar nicht nur so, ja Gott, ich habe hier ein Problem, da ein Problem, da ein Problem. Herr, ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich. Ciao. Das ist nicht Gemeinschaft. Führ keinen Monolog mit ihm. Sondern fang an, dein Herz mit seinem Herz zu verbinden. Oder beziehungsweise sei einfach da und sag, Gott, ich bin hier. Und ich will dich. Ich glaube, zu selten machen wir das. Musst du es jeden Tag machen? Nein, ich will hier überhaupt keine Regeln euch vorschreiben, aber ich möchte nur sagen, tu, was nötig ist. Und fang an, ihn wirklich zu wollen mit allem, was du bist und hast. Nicht, dass du es müsstest. Gott errettet dich und du musst nichts geben, umsonst. Gnade, umsonst. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und heute kannst du einschlagen und du bist safe. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, wie viel ist er dir wert? Und könnte etwas im Weg stehen von all dem Gewinn, den er dir gegeben hat, die Gaben, die er dir gegeben hat, könnte die Gabe im Weg stehen, zum Geber zu kommen. Darum geht es mir heute. Wir wollen wachsen in der Erkenntnis Christi Jesu. Das ist auch das, was U-Turn ausmacht. Hier ist ein Ort, wo wir in Gemeinschaft kommen mit ihm. Hier ist ein Ort, wo wir mehr und mehr zur Erkenntnis kommen, wie wertvoll und großartig unser Gott ist. Und das ist etwas, was Gemeinde ist, Leute. Gemeinde ist nicht einfach ein Ort, wo man sich trifft, wo man ein paar Kumpels trifft, sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir in die Gegenwart Gottes eintauchen und das Herz Gottes kennenlernen. Paulus hat gesagt, alles im Vergleich, und es ist immer wichtig, dass wir das sagen, im Vergleich zu Christus ist mir alles Verlust und alles Dreck. Matthäus 10, 37 bis 39, da steht, und für viele ist dieser Vers komplett unverständlich und viele Leute, die Gott nicht kennen, denken sich so, was ist denn das für eine Bibelstelle? Da heißt es in Matthäus 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und dann heißt es hier, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen, um Jesu willen verliert, der wird es finden. Ich glaube, die Stelle, die drückt es sehr gut aus, weil Vater und Mutter ist schon krass. Die Blanka, Gott spricht zu mir, wenn du die Blanka mehr liebst als mich, ich nehme es jetzt mal für mich ganz persönlich, du kannst es auch machen, wenn du die Blanka mehr liebst als mich, dann bist du meiner nicht würdig. Wie schaffe ich das? Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und das hat mich so getroffen. So krass, ich liebe die Blanka sehr, ja. Also das muss ich auch mal dazu sagen. Und jetzt Gott noch mehr zu lieben. Und wenn ich das nicht tue, bin ich seiner nicht würdig. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat? An die Story mit Abraham. Das war Abraham und er hat so lange gewartet auf seinen Sohn, auf den Isaak. Dann hat er seinen Sohn gehabt, bekommen und jetzt gilt so, ey, Abraham, geh auf den Berg und opfer den. Ich meine, krass, was ist, geht denn ab? Gott, was bist denn du für einer? Du willst, dass ich da mein Kind umbringe? Menschenverachtend. So, und dann hat er Abraham diese Entscheidung getroffen und Leute, der ist da auf diesen Berg hochgewandert. Es war nicht so, in 30 Minuten war er oben. Sondern er hat lange Zeit gebraucht, ist er mit seinem Sohn allein gewesen. Mit seinem geliebten Sohn, den er über alles geliebt hat. Die Gabe von Gott. Und Gott testet sein Herz und sagt, hey, ist dir der Isaak, den ich dir geschenkt habe, wichtiger als ich, der Schenker? Und dann geht er da hoch mit dem. Ich glaube, 3 Tage waren es, 3 Nächte. Da denkst du viel nach. Und da kamen bestimmt oft Gedanken und Gründe, warum er hätte umkehren können. Aber er ist nicht umgekehrt, sondern er ist weiter hochgegangen, bis zu dem Punkt, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, bis zu dem Punkt, und dann wahrscheinlich die Frau hinterhergerufen, die Sarah, ja, Abraham, lass meinen Sohn. Hey, chill, wir sind, ja, Spaziergang, Schatz, ich komme bald wieder. Stellt euch das mal, man muss sich das mal so vorstellen, ja, und dann marschiert er da den Berg hoch. So, und dann baut er den Altar auf. Und jetzt stellt euch mal vor, was der Isaak gedacht hat. Ey, was macht der Dad da? Was macht mein Papa, ey? Ja, und dann hat er wahrscheinlich schon gesagt, ey Papa, so sicherheitshalber, weil er so sich nicht mehr sicher war, so, ey, ich gehe mal suchen nach einem Schaf oder einem Widder oder so, ja? Und dann sagt Abraham, Schön hinlegen. Wie ein Lamm hat er sich da hingelegt. Und dann hat dieser Isaak sich dahingelegt und dann packt er das Messer aus. Da lacht er dann schon mal nicht. Dann packt er das Messer aus und holt aus und wäre völlig bereit gewesen, Isaak umzubringen. Und in dem Moment, wo er das Messer schon in der Hand hielt, in dem Moment, wo er ausgedrückt hat, Gott, ich bin würdig, ich bin deiner würdig, ich liebe dich mehr als meinen Sohn, den du mir gegeben hast. Ich bin bereit, in dem Moment sagt Gott, stopp, tu es nicht. Schau, da hinten ist ein Widder, opfer den. Und wisst ihr, wer dieses stellvertretende Opfer ist? Jesus Christus. Also was Jesus hier sagt, ist nicht opfere und du wirst erlöst werden, sondern er sagt, ich habe mich für dich geopfert. Und jetzt, wo du weißt, wie es ist, seinen eigenen Sohn, seine eigene Mutter, seinen eigenen Vater, seine eigene Ehefrau zu töten, wenn du weißt, wie das ist, dann kannst du jetzt nachempfinden, was für eine große Liebe der Vater im Himmel für dich und für mich hat, dass er seinen Sohn geopfert hat. Versteht ihr diesen Punkt, den ich hier machen möchte? Wir müssen wachsen in der Erkenntnis von Christus. Wir müssen wachsen in der Erkenntnis von Gott. Gott, du bist ihm so wichtig, du bist ihm so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Und jetzt ist die Frage, bist du bereit? Willst du ihn? Verstehst du, was für eine Gnade das ist? Wie herrlich Gott ist, was für ein Vorrecht es ist, dass er in dein Herz kommt? Was für ein Preis bezahlt worden ist, dass Gott Gemeinschaft haben kann mit uns? Und oft schaue ich rum in der christlichen Landschaft und ich denke mir, wir verstehen es nicht. Ich schaue mich selbst manchmal an und ich denke mir, ich verstehe es auch nicht. Und deswegen brauchen wir Gemeinschaft mit Gott. Deswegen brauchen wir Gottesdienste wie diese, damit wir verstehen, was es bedeutet, Reich Gottes zu haben im Herzen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. schließt mal eure Augen und ich möchte einfach ein Gebet sprechen. Und du kannst dich mit einklinken. Und ich hoffe wirklich, dass die Botschaft dich in irgendeiner Form berührt hat. Also mich hat sie berührt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich hat es echt berührt. Ich war kurz davor zu heulen, aber ihr wisst ja, ich bin Mann und so. Okay, komm mal, lass uns beten. Vater im Himmel, ich möchte danken. Ich möchte so sehr danken, dass wir heute einfach nochmal hören durften, wie wichtig wir dir sind, Herr, und was du wirklich getan hast und gegeben hast. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du dich da hast opfern lassen, wie Isaak da auf diesen Altar gegangen ist. Du bist die Gabe. Du bist die Gabe, Gott. Du bist die Gabe, Jesus, für uns. Herr, und heute wollen wir einfach nochmal bekennen, aus uns selbst heraus, wir können es nicht erkennen, wir können es nicht studieren, wir können es nicht mit unserem Verstand erfassen. Und deswegen beten wir in Jesu Namen, Gott, dass du uns heute Offenbarung schenkst. Herr, dass du uns heute Offenbarung schenkst von dem, wer du bist, Gott. Dass du dich heute zeigst. Herr, dass du heute Herzen im Sturm eroberst. Herr, dass wir verstehen, was für ein Vorrecht es ist, Christus im Leben zu haben. Wir wollen jetzt einfach Gott begegnen im Lobpreis und der Anbetung. Und wenn du das tust, streck doch einfach mal deine Hände zum Himmel und zeig Gott, dass du ihn willst. Zeig ihm, dass du ihn willst. Fang an, einfach in seiner Gegenwart zu stehen und mit deinem ganzen Geist, mit allem, was du bist, richte dich nach ihm aus. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott, alles, was wir wollen, das bist du allein. Wir brauchen dich. Herr, und wir wissen, dass niemand uns so glücklich machen kann, wie du es tust. Dass nichts in dieser Welt uns den Frieden und die Freude und die Liebe geben kann, die du uns geben kannst. Gott, ich danke dir, dass egal wie es uns geht und wie unsere Umstände ausschauen, wenn wir dich haben im Leben, können wir uns alle Zeit freuen, wie es dein Wort sagt. Egal wie, ob wir im Krieg sind, ob wir in Bedrängnis sind, wenn wir dich haben an unserer Seite, in unserem Herzen, dann haben wir Frieden, der allen Verstand übersteigt, Gott. Der alle Vernunft übersteigt, Gott. Und ich preise dich dafür, Herr, dass wir in dir echte Sicherheit haben. Dass wir in dir echten Gewinn haben, Gott. Und ich bete in Jesu Namen, dass heute wir alle zu dieser Erkenntnis kommen und dass wir wachsen in dieser Erkenntnis, dass wir uns dir ausliefern, Gott. Und wir wollen es jetzt tun hier im Lobpreis. Wir legen unser Herz dir hin und wir sagen, Gott, zieh bei uns ein. In Jesu Namen.